Herzlich willkommen bei Huf und Herz im Takt, dem Podcast für alle Basics rund ums Pferd und Reiten. Hier findest du wertvolle Tipps und Infos zu allen Themen, die ein Pferdemensch wissen sollte, sowie spannende Interviews zu verschiedenen Fragestellungen im Pferdebereich. Ich bin Greta Heine, Reitlehrerin und Pferdetrainerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg in der Pferdewelt zu begleiten. Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Huf und Herz im Takt. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe heute Ilka Steen bei mir. Ilka ist Ausbilderin für klassische Reiterei. Sie macht auch ganz viel Arbeit an der Hand, am langen Zügel, ist auch Expertin für Zirzensik und, worüber wir heute sprechen wollen, auch Expertin für Gebisskunde. Ilka hat sogar selber die Steen-Schenkeltrense entwickelt. Da sprechen wir nachher bestimmt auch noch einmal drüber. Und mittlerweile bietet Ilka auch für die Gebisskunde und für den Bereich Zirzensik Ausbildungen für andere TrainerInnen oder die es werden wollen an. Und ja, Ilka, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Nö, ja, das ist sehr perfekt zusammengefasst.
Wunderbar,
Hallo,
dann,
übrigens.
genau, dann hallo erstmal. Genau, und dann würde ich sagen, lass uns ruhig direkt in das Thema schon reinstarten. Wir haben ja eben gerade im Vorgespräch schon gesagt, wir versuchen das heute sehr basic zu halten, denn ansonsten wird das hier eine Folge, die, weiß ich nicht, 300 Stunden geht oder so. Du hast ja schon gesagt,
Ungefähr.
deine Gebisskunde-Ausbildung, die geht ja über mehrere Monate mit sehr, sehr vielen Meetings zur Theorie. So umfangreich wollen wir es heute nicht machen. Deswegen würde ich fragen, welche grundlegenden Arten von Gebissen gibt es wirklich so ganz grob und wie unterscheiden sie sich in ihrer Wirkweise?
Um das zu beantworten, muss ich einmal ganz kurz definieren, weil die Wirkung des Mundstückes verändert sich mit der Art des Seitenteils. Ja, also man muss beim Gebiss unbedingt unterscheiden zwischen Mundstück und Seitenteil. Wenn ich zum Beispiel ein einfach gebrochenes, anatomisch geformtes Mundstück habe mit einem Wassertrensenseitenteil, ist das eine andere Einwirkung, als wenn ich dort zum Beispiel eine D-Ring-Trense habe. So, vielleicht zähle ich das einfach einmal ganz kurz auf. So der Standard, wir wollen wirklich im Standard bleiben. Es gibt 100.000 andere Gebisse, aber das gängigste ist Stangenmundstück, einfach gebrochen und doppelt gebrochen. Es gibt innerhalb dieser drei Hauptvarianten sehr viele Untervarianten. Also was ich gerade schon gesagt habe, man kann gerades Mundstück, anatomisch geformtes Mundstück, große, kleine, dicke, dünne Mundstücke, verschiedene Materialien, die dann schwerer sind oder leichter, hohle Mundstücke. Dann gibt es all diese Arten auch noch mit Löchern drin und so weiter. Also es ist wirklich, also das Thema ist tief. Wir wollen uns jetzt aber, denke ich, heute konzentrieren wir uns auf diese drei Hauptmundstücke, die jeder kennt und jeder schon mal gesehen hat. Und dann haben wir die Hauptseitenteile. Wassertrense kennt jeder. Das ist dieser durchlaufende Ring, der am Mundstück befestigt ist. Dann die Olivenkopftrense, die dann befestigt ist. Also wo das Seitenteil der Trensenring fest am Mundstück befestigt ist, die D-Ring-Trense, die dann noch ein bisschen also geformt ist wie ein D und etwas seitliche Führung bietet für den Maulwinkel und die Schenkeltrense. Und für mich gerne bitte auch noch die Boucher-Trense, die ist gerade in unserem klassischen Bereich natürlich sehr beliebt und eine der besten Trensen, die wir haben. Deswegen würde ich die auch mit anreißen wollen hier von ihrer Wirkung. Und je nachdem, wie gesagt, also die Wassertrense ist dadurch, dass der durchlaufende Ring sehr viel Spiel zulässt für das Mundstück, muss man die Wassertrense, also Wassertrensenseitenteil unabhängig von dem Mundstück immer höher verschnallen und breiter wählen als bei allen anderen Gebissen, weil der durchlaufende Ring auch den Maulwinkel einziehen und verletzen kann. Und dadurch, dass dort immer wieder Reibung entsteht, haben wir bei den Wassertrensen an den Mundstücken, da wo der Ring durchläuft, auch immer scharfe Kanten nach und nach. Da muss man immer gut hinschauen. Das Gleiche ist übrigens auch an den Brüchen. Also je mehr Brüche ich habe in dem Mundstück, desto eher entstehen dort durch wiederholte Reibung scharfe Kanten. Weil Metall gegen Metall, das dauert je nach Krafteinwirkung über den Zügel mal länger, mal weniger lange und auch je nach Material Titan zum Beispiel, da entstehen so gut wie nie oder wirklich nach Jahren erst scharfe Kanten, weil das so ein hartes Material ist, das sich gegenseitig auch schlecht bis gar nicht durch Reibung verändern lässt. Bei Aurigan, Argentan, Edelstahl, was wir da alles so an Materialien haben, passiert das schon eher. Und da habe ich auch schon im Endeffekt die Hauptmaterialien genannt. Was dazu noch kommt, ist Kunststoff, Entschuldigung. Kurzer Aussetzer. Kunststoff ist auch sehr beliebt. Kunststoff, davon rate ich aber da kommen wir später nochmal genauer drauf.
Genau, super. Jetzt hast du ja schon gesagt, also wir haben ja quasi die drei beziehungsweise vier verschiedenen Seitenteile und die drei Mundstücke. Kannst du einmal so grob erklären, wie die halt von ihrer Wirkweise sich dann auch unterscheiden? Also die Seitenteile hast du jetzt ja schon gesagt, ne? Der Ring läuft durch, Olivenkopf, Schenkel, D-Ring bietet so ein bisschen seitliche Führung. Bei der Boucher-Trense, das könntest du, glaube ich, nochmal erklären. Und wie gesagt, dann vielleicht auch von den Mundstücken selber. So auch dieser Mythos, doppelt gebrochen ist immer am weichsten und so ein Kram. Sag
Ja.
doch da gerne mal was zu.
Ja, das auch einmal, also ich werde das jetzt hier einfach so hinstellen, das genauer zu erklären. Also wie gesagt, das entweder in der Ausbildung oder ich habe auf meinem Podcast, ich glaube, 6 Stunden, 7 Stunden, Zeitstunden gibt es Kunde aufgenommen, wer da etwas tiefer herein will, kann das auch dort tun. Das führt hier ein bisschen zu weit. Also ich werde das einfach so aussprechen und als gegebene, als ist so hinstellen. Das mache ich eigentlich ungern. Ich erkläre es eigentlich auch immer ganz gerne, aber das sprengt komplett den Rahmen hier. Also unterm Strich, ich mache jetzt mal eine ganz pauschale Aussage. Wenn ich ein Problem habe mit einem Pferd mit dem Gebiss, du brauchst einfach gebrochen, gerades Mundstück, fixiertes Seitenteil. Also das Gegenteil eigentlich von dem, was der Mythos immer so sagt, weil die einfach gebrochenen Gebisse liegen anatomisch ideal im Maul beim Annehmen und auch bei einer leichten Zügelführung kann das Pferd die einfach gebrochene Trense viel besser benutzen im Maul und die Anatomie gibt das einfach gebrochene sehr viel besser her als das doppelt gebrochene. Und auch bei einer Stange, das werde ich gleich nochmal genauer definieren, warum die Stange da schwieriger ist. Das einfach gebrochene Gebiss kann nicht in den Gaumen drücken, das wird ja oft gesagt. Es kann auch keinen Nussknacker-Effekt geben. Das ist nicht möglich. Dazu gibt es genug Studien. Wie gesagt, die Erklärung dazu führt etwas zu weit. Ich habe aber so viel dazu gesagt. Du kannst, wenn du die Zügel nach hinten annimmst, drückst du immer das Weichgewebe um den Unterkiefer weg, ob du willst oder nicht. Das ist so weich und so wenig stark, dass du mit dem kleinsten Zug am Zügel die Maulwinkel zur Seite drückst und der Unterkiefer ist an der Stelle, wo das Gebiss liegt, ungefähr so breit wie das Mittelstück des doppelt gebrochenen Trense, also so zwischen 2 und 3 Zentimetern. Das unterschätzt man ungemein, dadurch, dass das Pferd so viel, ich nenne es immer schlapp, so viel schlapp am Maul hat. Also Laden, Zunge, Lippen. Das ist tatsächlich der anatomische Aufbau von so einem Maul, ist ganz, ganz anders, als wir uns das immer so vorstellen. Und das Gebiss liegt dort auf einer Hautfalte vom Maul auf. Das kann man sehen, wenn man kann bei Google zum Beispiel mal eingeben, wenn man in so ein Maul reinguckt, wenn das mit dem Maulgitter aufgezogen ist, dann kann man in dem Maul sehen, dass dort die Laden so nach innen geklappt sind, richtig, als so eine Hautfalte. Das heißt, das, was wir als Maulwinkel oder als Mundwinkel haben, das ist beim Pferd einmal so nach innen eingeklappt und da oben liegt das Gebiss auch auf. Wenn wir nun die Zügel annehmen, dann ziehen wir den Maulwinkel und die Laden nach oben und unten weg, weil der Kopf vom Pferd halt, selbst wenn es nicht in Beizäumung ist, immer unter dem Reiter sich befindet, weil der Reiter einfach über dem Pferd sitzt und auch die Hand, so tief kriegst du sie in der Regel nicht. Wenn das Pferd den Kopf nicht massiv hochreißt, hast du eigentlich immer eine Führung von unten vom Maul nach oben zur Hand und damit ziehst du entsprechend auch das Gewebe des Mauls von unten nach oben weg, bringst also das Mundstück über den Zügel Richtung Backenzähne des Unterkiefers und zum Unterkiefer hin. Die Zunge wird bei einem einfach gebrochenen Gebiss nur bedingt belastet, weil die Zunge ist halt beweglich und die wird vom Pferd natürlich auch viel bewegt und es gibt dann ein kleines Dreieck über dem Unterkiefer und dort kann die Zunge sich wunderbar bewegen, ähnlich wie das bei einer Zungenfreiheit bei einer Stange gedacht ist, dass die Zunge wirklich frei bleibt. Das ist bei einfach gebrochen tatsächlich so. Bei doppelt gebrochenen Trensen ist es so, wenn du den Zug auf den Zügel bringst und selbst wenn es nur wenig Zug ist, drückst du das Mittelstück deiner doppelt gebrochenen Trense genau in die mittig zwischen die Unterkieferäste und fixierst dir die Zunge dort. Und ich sage jetzt was Krasses, was alle eigentlich immer völlig außer Fassung bringt, aber doppelt gebrochene Trensen machen Zungen blau ohne Zügelzug, wenn sie nicht passend, also wenn sie nicht in das Maul reinpassen. Das ist absolut beeindruckend, wenn du die normale Standard doppelt gebrochene Wassertrense ins Pferd reinmachst und das Maul von der Seite öffnest, ohne die Zügel anzunehmen. Kannst du beobachten, wie die Zunge Stück für Stück blau wird? Das hast du bei einer einfach gebrochenen nicht.
Ja, krass.
Wenn die doppelt gebrochene Trense gut angepasst ist, passiert das nicht. Also du musst wirklich ein bisschen eine Idee davon haben, wie ist die Lade aufgebaut. Also es gibt Pferde mit viel dicker, fleischiger Lade. Es gibt welche mit ganz dünnen Häutchen, mit ganz, ganz dünner Zunge. Es gibt welche mit dicken Zungen, mit blöd angesetzten Zähnen, also die Anatomie im Maul ist beeindruckend unterschiedlich. Und alleine davon ist es halt schon, da muss ich jetzt auch nochmal ein bisschen auf die Anpassung kurz rüberspringen, weil dieses Thema mit der Zwei-Falten-Regel ist völliger Nonsens und es entbehrt jeder Logik, wenn dir klar ist, wie unterschiedlich erstens die Anatomien beim Pferd sind und dazu auch noch, wie unterschiedlich die Gebisse im Maul liegen, je nach Mundstück und Seitenteil. Also das Zwei-Falten-Regel, bitte, das muss aus den Köpfen raus. Es ist Schwachsinn, anatomischer Schwachsinn. So, und wer das heute noch macht in 2025, ehrlich, komm in die Ausbildung. Jetzt kurz zum Stangenmundstück. Wer Stangenmundstücke reitet, dem muss immer klar sein, dass Stangen immer gleichzeitig beidseitig einwirken. Wenn ich also links am Zügel was mache, dann kommt auch rechts ein Signal an. Das können Pferde gut, wenn die einigermaßen ausgebildet sind, wenn die schon auf den Sitz gut reagieren. Je schlechter das Pferd ausgebildet, und das gilt halt sowohl für junge Pferde als auch für entsprechend schlecht ausgebildete Pferde, sind Stangenmundstücke einfach nichts. Also es gibt Jungpferde, die für die Gewöhnung eine Stange lieber nehmen, weil da einfach nicht so viel im Maul passiert. Das gibt es immer wieder und das ist auch gar nicht so selten, dass man das Pferd am besten mit einem blinden Stangenmundstück an ein Gebiss gewöhnt. Es geht natürlich auch mit allen anderen Gebissen, keine Frage. Also man muss das halt ausprobieren, wenn die Pferde eben nicht ständig ausflippen, weil sie irgendwas im Maul drin haben, dann braucht man eine Stange auch nicht versuchen. Aber für junge Pferde eine Stange nur blind. Und dann, wenn man ein Stangenmundstück benutzt, sollte das Pferd schon auf Stellung und Biegung über den Sitz reagieren können. Das heißt, wir reden hier über eine Ausbildung irgendwo zwischen L und M. Da sind Stangen. Das ist halt auch in der Ausbildung, also wenn wir in die Skala reingehen, und in die LPO und in die FN-Prüfungsgrundvoraussetzungen ist also auch so gewünscht, dass Stangenmundstücke erst in einem späteren Ausbildungszeitpunkt gefragt sind. Und ja, ich bin kein Freund der FN, definitiv, aber wenn man sich die Regelwerke anguckt und das durchliest, sind da sehr viele sinnvolle Sachen drin. Gibt auch ein
Wollte ich
bisschen
gerade
Blödsinn,
sagen.
aber die ist grundsätzlich, die Schriften der FN sind gar nicht so schlecht. Die Umsetzung, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Genau, das habe ich eben gerade auch gedacht. Genau. Ja, sehr schön. Dann haben wir schon mal die unterschiedlichen Wirkweisen und quasi auch schon so ein bisschen, für welches Pferd eignet sich was, jetzt ganz grob besprochen. Du hattest ja auch schon die verschiedenen Materialien angesprochen, sowas wie Edelstahl, Gummi gibt es ja auch noch, Origan, Plastik, dies, das, tralala. Welche Materialien sind denn sinnvoll und welche lassen wir am besten noch einfach schön links liegen im jeweiligen Shop unserer Wahl?
Also für alle Trensengebisse sind Kunststoffe und Leder und sowas sollte man liegen lassen. Das Problem daran ist, dass Kunststoffe, also andersrum, die Pferde, alle Pferde, ausnahmslos alle Pferde ziehen sich die Gebisse nach oben zwischen die Backenzähne und beißen da immer mal drauf. Und ein Kunststoff kann den Druck zwischen den Backenzähnen nicht aushalten. Wer ein Kunststoffmundstück hat, sollte das dringendst mal genau inspizieren und wird darauf wahrscheinlich Defekte finden, die bei Kunststoff gerne dazu führen, dass, also je härter der Kunststoff ist, desto schlimmer ist das auch. Da sind dann solche Riefen drinne in dem, also so Bissspuren in dem Gebiss drinne, die teilweise richtig scharfkantig sein können. Und es gibt auch Pferde, die das in Minuten tatsächlich bis auf den Kern durchbeißen. Also so, denn ein Kern drin ist, also in den meisten Kunststoffgebissen ist innen irgendeine Art von Draht oder dünnes Metallstück drin, damit das überhaupt stabil bleibt. Es gibt aber auch Gebisse, die haben dort keinen Kern drin und da können die Pferde das effektiv durchbeißen, also richtig kaputt und durch. Und das ist natürlich ungeil, wenn du sowas passiert, dann halt in der Regel in Situationen, wo das wirklich blöd ist. Also ich habe dann immer so die, mein Lieblingsbeispiel ist, der geht durch in Richtung Bundesstraße und du packst dann bitte ins Maul. Würde ich auch tun, weil es, wir wollen bitte alle leben bleiben. Also das ist nicht lustig und die Pferde denken halt nicht so weit. Und wenn du dann, wenn das Pferd natürlich in solchen Momenten beißen, die natürlich aufs Gebiss drauf und dann sitzt du plötzlich da mit einem Gebissstück rechts und einem links und sagst, okay, dann springe ich jetzt bei, weiß ich nicht, 400 km/h vom Pferd mal runter. Gefühlte 400. Und breche mir dabei alles, anstatt das Pferd zu retten. Und das Pferd stirbt dann potenziell auf der Bundesstraße. Muss nicht sein. Also das ist vom Risikofaktor ein Thema. Es ist vom Verletzungsrisiko ein Faktor. Und dazu kommt auch noch, das ist allerdings ein etwas kleineres Thema, in Gebissen ist meistens Weichmacher drin. Also gerade wenn es günstige Gebisse sind. Das sind die sogenannten Phthalate, die Einfluss nehmen, also die dünsten aus diesem Plastik raus, ob du willst oder nicht. Phthalate sind nicht auf Dauer fixiert in dem Kunststoff. Das kennen wir alles von, alle von, weiß ich nicht, jeder hat irgendwie mal im Garten irgendwo einen Plastikeimer stehen gelassen, also irgendein Plastikstück. Und wenn du das nach 3, 4 Jahren wieder hochnimmst, weil es in der Sonne gelegen hat, dann da bröselt dir das einfach in der Hand. Das ist eigentlich ne, also die Phthalate sind dann raus und dann bleibt da halt dieser Kunststoff über, der einfach dem die Weichheit fehlt. Also die Weichmacher sind notwendig für die meisten Kunststoffe. Es gibt Kunststoffe, die auch ohne Weichmacher funktionieren. Da bleiben aber die anderen Probleme. Und die Phthalate können Einfluss auf den Hormonhaushalt von Pferden nehmen. Ist beim Wallach jetzt nicht so spannend, aber bei Stuten schon. Das kann tatsächlich auf die Libido sich auswirken und auf die, wie heißt denn das, Hormonhaushalt. Und Leder muss gegerbt werden. Leder hat ein ganz ähnliches Problem. Billiges Leder wird in der Regel mit Chrom gegerbt. Keiner möchte Chrom im Pferd haben. Auch Chrom löst sich dann, also die Gerbung löst sich aus dem Leder auch. Gleiches Thema, wenn du Leder nimmst und dreimal durchkaust, mal abgesehen davon, dass das wirklich nicht lecker ist. Ist es danach, wenn es das 10. Mal getrocknet ist, nach Speichel einfach brettehart. Brettenhart, weil die Weichmacher eben raus sind. Und ja, es gibt auch pflanzlich gegerbtes Leder, aber das ändert nichts daran. Es wird genauso hart und es kriegt genauso Bissspuren, es kriegt genauso Riefen. Und Leder kann man nicht so rund nähen, dass da keine Kanten entstehen. Da ist immer eine Nahtkante und die macht immer irgendwo blöd Druck. Und auch das Nahtmaterial, das können die halt alles einfach durchbeißen. Das Gleiche gilt auch für Strickmaterial. Solche dummen Ideen gibt es auch. Gebisse, das beißen die so schnell durch. Also auch die Firmen, die sagen, das ist nicht durchbeißbar. Und dann findest du unten in den AGBs, ist aber wenn durchgebissen, garantieren wir dafür nicht, weil lalala. Das findest du eigentlich bei allen Kunststoffgebissen, steht das drauf. Und auch bei Metall siehst du immer Bissspuren auf dem Gebiss. Es ist völlig normal. Alle Pferde beißen mal auf das Gebiss drauf.
Ja, das stimmt. Okay, das heißt also, wenn wir über das Material sprechen, dann nehmen wir eigentlich nur Metall. Alles andere, ne, Plastik, Gummi, Leder, Strick, was auch immer, nehmen wir nicht. Und beim Metall hast du da auch noch einen Tipp, weil ich sage jetzt mal so, gibt ja auch die 20 € irgendwas Metallgebisse aus
Die gibt es
gewissen
ja.
Pferdeshops. Kann ich denn auch so eins nehmen oder ist das vielleicht nicht ganz so klug?
Kannst du machen, ist halt aber blöd. Also, je günstiger das Gebiss, desto eher musst du davon ausgehen, dass das Material nicht kontrolliert ist und potenziell in der Legierung, also Legierung ist eine Metallmischung und die meisten Metalle sind Metallmischungen bis auf Titan. Also empfehlen möchte ich Titan. Titan ist ein großartiges Gebissmaterial, das eben korrosionsbeständig ist. Es ist allergie- unproblematisch. Also das ist so selten. Titanallergien sind so, so selten, dass man das eigentlich gar nicht drüber nachdenken muss unbedingt. Dann ist es leicht. Wird sehr gut von den Pferden angenommen, aber es ist schwer zu kriegen und teuer, weil Titan unter Schutzatmosphäre geschweißt werden muss. Und das machen einfach ganz wenige. Das ist tatsächlich, die Verarbeitung ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und man muss sich auch immer klar machen, alle Metalle sind endliche Ressourcen auf unserem Planeten. Das heißt, wenn du ein Gebiss kaufst, egal wie teuer, kannst du das vergessen, dass irgendjemand dafür in irgendeine Mine gekrabbelt ist, um da Metall rauszuholen. Das sind halt Metalle, die einfach wieder und wieder und wieder verwertet werden. Und ja, man kann Metalle durch Hitze auch wieder voneinander trennen, keine Frage. Aber innerhalb dieses Prozesses passieren halt Dinge mit dem Metall. Also es führt ein bisschen zu weit, ich weiß, aber die verschiedenen Metalle in den verschiedenen Legierungen haben unterschiedliche Hitzebeständigkeiten und können deshalb voneinander getrennt werden. Das heißt, ab einer bestimmten Temperatur weißt du, du hast ein bestimmtes Metall aus der Legierung rausgebrannt sozusagen. Und wenn du aber nicht genau weißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Schiff nimmst und das auseinanderbaust, das ist viel Metall und da ist auch viel Farbe drauf und da sind Metalle dran und da sind einfach, wenn das aus dem Tank kam, da ist dann natürlich Öl dran und so weiter und so fort. Und ja, man kann die Rückstände beim Aufbrennen nicht unbedingt alle rausnehmen. Das heißt, je billiger das Gebiss, desto eher sind da Rückstände drin. Unter anderem kann da auch Blei mit drin sein. Wenn du ein Markengebiss hast, kannst du eher davon ausgehen, dass dort besser kontrolliert wird. Muss dir aber auch bewusst machen, dass die meisten Gebisshersteller auch in irgendwo Pakistan, Indien, weiß ich nicht was, produzieren lassen, wo die Kontrollen einfach schwierig bis unmöglich sind. Also ich empfehle definitiv immer Sprenger. Sprenger ist ein guter Hersteller. Meine Gebisse werden ja auch von Sprenger und von Stimmen hergestellt. Auch Stimmen ist ein guter Hersteller, aber Sprenger ist, soweit ich das weiß, der Einzige, der die Mundstücke wirklich in Deutschland produziert und nach deutschen Standards. Und das macht sie unter anderem so teuer.
Ja gut, aber ist ja auch, ich sag mal, aus der ethischen Komponente vielleicht ja auch ganz schön, dass man weiß, das haben nicht irgendwelche Kinder in Pakistan unter lebensunwürdigen
Ja, das ist
Bedingungen
natürlich, genau, das ist
hergestellt,
natürlich
ne?
auch einfach eine Spekulation und eine Unterstellung. Man muss sich einfach klar machen, natürlich arbeiten in diesen Ländern nicht nur Kinder, aber es ist einfach nicht kontrolliert. So, und das sind die meisten Hersteller, die dort produzieren. Also ja, bei Sprenger kannst du dir sicher sein, dass die Mundstücke definitiv in der deutschen Produktion sind, aus Krefeld, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Aber nichtsdestotrotz, das macht die Gebisse von Stimmen zum Beispiel, von Busse oder von Blancard oder so, macht es die nicht schlecht. Die kontrollieren das trotzdem. Ne? Also es ist einfach, aber Markenhersteller ist einfach eine andere Hausnummer, als wenn du dir irgendwo, weiß ich nicht, bei eBay Kleinanzeigen, markenloses Gebiss, was irgendwie schon, weiß ich nicht, 40 Jahre alt ist, kaufst. Das ist schon, ich übertreibe, ich weiß. Aber man muss wirklich, ich empfehle wirklich, Geld in die Hand zu nehmen und ein vernünftiges Gebiss zu kaufen. Titan, wie gesagt, ist ein Reinmetall. Auch in Titan können manchmal Metallmischungen drin sein, was ich gerade schon sagte. Auch Titan muss heiß gemacht werden, um das verarbeiten zu können. Und auch das ist eine endliche Ressource. Also auch wenn du ein günstiges Titangebiss kaufst, kann es sein, dass dort andere Metalle mit drin sind und das kriegst du dann einfach nicht mit. Aber Titan bleibt trotzdem ein sehr gutes Material. Und natürlich kann sich das nicht jeder leisten. Das ist mir völlig, völlig bewusst. Aber dann solltest du trotzdem irgendwie in Richtung einer Marke bleiben.
Genau, und wenn man da weiß, welches man braucht, kann man ja tatsächlich auch mal gucken, ob es das halt irgendwo in einem sehr, sehr guten, gebrauchten Zustand gibt.
Genau,
Also auch da,
absolut.
ne? Wie gesagt, kleine Kratzer kommen eh immer irgendwann rein, aber solange es halt nur diese winzig
Sofort,
kleinen
das hast du nach 10 Minuten.
Kratzerchen sind,
Ja.
genau, ne? Aber jetzt keine scharfen Kanten, dann kann man ja auch durch, also finde ich, ist jetzt nicht schlimm, da was
Nee,
Gebrauchtes zu kaufen.
finde ich auch überhaupt nicht schlimm.
Also
Absolut nicht. Und
dann lieber hochwertig und gebraucht als
genau.
billig und neu, ne?
Ganz genauso. Genauso.
Okay, prima. Dann haben wir doch jetzt da schon mal ein paar Anhaltspunkte für diejenigen, die gerade auf Gebisssuche sind, was sie überhaupt für eins nehmen sollten von der Machart, von der Bauweise und auch vom Material. Aber wie finde ich denn dann auch das passende Gebiss für mein Pferd? Also woher weiß ich denn, welche Variante vielleicht für mein Pferd am besten ist und natürlich dann auch solche Sachen wie Größe und Verschnallung. Zwei Faltenmythos hatten wir gerade schon angesprochen. Was sind denn da so die wichtigsten Punkte?
Ja, also das ist tatsächlich ein Thema, da kann ich 3 Tage am Stück drüber reden. Also ich versuche mich kurz zu fassen und werde wieder ein paar Sachen einfach so sagen, die musst du so glauben in diesem Moment, weil es einfach sonst zu weit führt. Also alle Mundstücke, alle Trensengebisse sollen rechts und links am Maulwinkel anliegen und den nicht eindrücken, aber auf gar keinen Fall herausgucken, außer die Wassertrense. Für die Anpassung. Das Gemeine ist, du kannst jetzt nicht sagen, mein Pferd trägt immer 12,5 und das passt super rechts und links mit dem Maulwinkel und loslaufen und dir ein 12,5er Gebiss kaufen, weil unterschiedliche Hersteller leider unterschiedlich ausmessen. Das heißt, du kommst gar nicht drum herum, dein Maßband mitzunehmen und das Gebiss von Maulwinkel zu Maulwinkel auszumessen, um zu gucken, ob es wirklich 12,5 ist. Du kannst nämlich haben, dass du dir ein 12,5er Gebiss kaufst und das ist dann von Lochmitte zu Lochmitte gemessen und ist dann einfach mal 13 oder 14 Zentimeter lang und mit 12,5 ausgeschrieben oder nee, andersrum, es ist mit 14 ausgeschrieben, ist aber 12,5 eigentlich lang oder 13 lang. Es gibt auch Hersteller, die messen von Außenkante zu Außenkante, weil es einfach Metallbaufirmen sind. Also das sind einfach keine Reitermenschen meistens. Also es gibt immer in diesen Firmen natürlich viele Reiter, keine Frage, aber die Herstellung, die findet unter Metallbau Grundsätzen statt. Also wird nach Metallbaugrundsätzen die Gebisse gebaut und nicht nach Reitergrundsätzen, nicht nach Kunden. Also es ist einfach, die Hersteller können sich da auch nicht einigen über was ist gut, was ist schlecht und wie wird gemessen und wie eben nicht. Auch wenn du dir das so durchliest, was bei Herstellern und Verkäufern so steht zur Anpassung, da puh, wird mir schwummerig. Am witzigsten muss ich gestehen, das ist eine kleine Anekdote meinerseits zwischendurch. Wenn du Flötengebisse sind hohle Gebisse mit Löchern drin. Wenn du das mal googelst und dir durchliest, was dort steht, warum da Löcher drin sind, dann findest du solche Sachen wie, da können die sich nicht drauf festsaugen. Ich sage, mein Pferd hat doch nie an dem Gebiss gesaugt, aber okay. Also keins der Pferde, mit denen ich je gearbeitet habe, hat das je gemacht. Und da steht auch drin, dass die durch die Luftatmung zum Kauen gefördert werden. Ich bin so, Pferde atmen nicht durch den Mund.
Nein.
Dazu sind sie nicht in der Lage. Und dann hatte ich tatsächlich jetzt in meiner Ausbildung, sind auch Pferdetierärzte dabei. Und als ich das sagte, wurde ich unterbrochen von der lieben Caro. Und die sagte, du, ich habe schon mal ein Pferd durch den Mund atmen sehen. Ich sage, ja, das ist ja spannend. Das hätte ich gerne mal ein Video von. Sie sagt, nee, der ist 3 Minuten später gestorben. Ich sage, ugh. Also der war schwer krank, schwer lungenkrank und hat so schwer geatmet, dass er tatsächlich irgendwann anfing, durch den Mund zu atmen. Und sie sagte, das ist halt der Kollaps also der ist kollabiert und hat dann durch den Mund geatmet. Und die waren alle ganz fasziniert, dass er das kann. Und sie haben ihn leider nicht retten können, weil er dann, das war halt im Sterbeprozess. Also Blödsinn. Totaler Blödsinn. Also die Sachen, die bei den Verkäufern stehen, sind oft noch blödsinniger als die Sachen, die bei den Herstellern stehen, weil die Hersteller zumindest sich bemühen, um Wissen zu verbreiten und so weiter. Aber selbst da ist viel Unsinn noch zu finden. Wie gesagt, von der Anpassung musst du immer ins Pferdemaul schauen. Und das, was wichtig ist, wenn du dein Pferd aufgetrenzt hast, guckst du. Also es reicht wirklich mit 2 Fingern den Maulwinkel einfach so ein ganz bisschen zu öffnen, da wo das Pferd das Gebiss drin trägt. Du musst da nicht reinkrapschen oder so. Du musst da auch nicht dran ziehen oder zerren oder sonst irgendwas. Sie müssen auch nicht das Maul richtig aufmachen. Du musst nur die Lippen zur Seite nehmen, dass du so ein bisschen gucken kannst. Dann fangen die meisten Pferde an, schon mit der Zunge vor und zurückzuschieben, was wir dann als Kauen definieren. Und während dieses Kauprozesses, also während das Pferd die Zunge vor und zurückschiebt, darf es das Gebiss nicht an die vorderen Zähne, also Hengstzähne, Wolfszähne, Schneidezähne schlagen oder an die Backenzähne. Ja, also es muss genug Platz zu den Backenzähnen sein und genug Platz nach vorne zu den Hengstzähnen. Und wenn du jetzt ein Pferd hast mit einer sehr, sehr kurzen Maulspalte, kann das sein, dass du 4 Falten in den Maulwinkel reinmachen musst, damit es nicht an die Hengstzähne schlägt. Das kann sein. Dann empfiehlt sich übrigens eine Boucher-Trense. Da komme ich aber gleich auf jeden Fall noch drauf. Das ist ein wichtiges Thema. Wenn du ein Pferd mit einer sehr langen Maulspalte hast und 2 Falten da reinmachst, kann es sein, dass du das Gebissmundstück schon zwischen den Backenzähnen liegen hast, bevor du den Zügel benutzt. Also, und dann mach bitte, das wird dann sportlich das Reithalfter dazu geschnürt und dann hast du das Mundstück zwischen den Backenzähnen und den Stirn, also den Nasenriemen fest und wunderst dich, warum das Pferd nicht auf deine Hilfen reagiert. Also, du musst reingucken. Bei jedem Pferd. Und immer wenn du das Gebiss wechselst, musst du neu reingucken, weil, wie gesagt, die Lage verändert sich. Je nach Art und Bauart. Ganz fürchterlich sind tatsächlich diese anatomisch geformten Mundstücke. Das hört sich immer ganz toll an, aber die liegen richtig blöd im Maul und bilden nicht die Anatomie des Pferdes ab, sondern die Idee ist ja, dass es dann am Unterkiefer irgendwie die Zunge frei halten würde oder sonst irgendwas. Das ist aber nicht der Fall. Die Gebisse, wenn der Zügel wenig oder gar nicht angenommen wird, liegen, oh Gott, wie soll ich das jetzt ohne Bild beschreiben? Wenn du das in das Backenstück reingelegt hast, liegen die Mundstücke auf der Zunge Richtung Schneidezähne.
Die machen so einen Bogen quasi
Machen so
ganz
einen Bogen,
leicht.
Bogen auf der Zunge, genau, auf der Zunge nach unten. Und wenn du die Zügel anziehst, dann stellt sich das Mundstück nicht zum Unterkiefer hin auf, sondern du ziehst es halt wieder, genau wie alle anderen Mundstücke, nach unten oben, nee, nach hinten oben, Entschuldigung, nach hinten oben, Richtung Backenzähne. Das heißt, du drückst damit viel mehr die Laden zur Seite als mit geraden Mundstücken. Und damit die anatomische Form ohne Zügelanzug nicht an die Hengstzähne oder Schneidezähne stößt, musst du die immer viel höher ansetzen und viel höher verschnallen, die, nur weil es eine anatomische Form hat, als ein gerades Mundstück. Und das macht für die meisten Pferde überhaupt keinen Sinn. Das heißt, die anatomisch geformten Mundstücke bieten ganz viel Potenzial, sie völlig falsch einzuschnallen und haben eine ganz blöde Wirkung. Also anatomisch geformte Mundstücke möchte ich nicht empfehlen. In keiner Bruch- oder Nichtbruchart.
Ja, es ist immer das Problem mit diesen schönen Wörtern, ne? Es ist genau wie mit dem anatomisch geformten Sattelgurt. Ja, kann ja sein, dass der zum Beispiel so Ausschnitte für den Ellbogen hat, wenn der aber überhaupt nicht zu deinem Pferd passt und der Ausschnitt ist dann sonst wo und am Ellbogen, ne? Ist trotzdem dick und fett.
Genau.
Ja, dann hilft
Absolut.
da dieses schöne kleine Wort anatomisch halt auch nicht unbedingt, ne?
Genau. Im Genickstück ist das auch immer ein großes Problem. Die meisten anatomisch geformten Genickstücke liegen genau so, dass sie von hinten an die Ohrmuschel drücken.
Ja,
Mit
genau.
einer
Dann
Spitze.
die.
Also totaler Blödsinn.
Ja, oder mit der
Dann
Naht,
lieber
das hatte ich
gerade.
letztens, das hatte ich auch
Auch
letztens bei
ja.
einer Schülerin, dass einfach die Naht von dem Genickstück dann richtig krass hinten an das Ohr gedrückt hat und sie sich auch mal
Ja.
gewundert hat, warum denn das Pferd den Kopf so viel schüttelt beim Reiten.
Verrückt. Würde ich
Naja.
draufhauen. Blöder Gaul.
Solche Schülerinnen habe ich zum Glück eher selten, aber
Nein,
naja.
Blödsinn, natürlich
Genau.
nicht. Das ist, aber genau das ist es eben. Man muss einfach mal hingucken. Ne? Also es ist, eigentlich erklärt sich das alles von selber. Wenn man etwas wissen will, musst du halt hingucken. Anfassen und hingucken. Das hat die Sesamstraße schon immer gesagt. Nee, gar nicht mal. Nicht die Sesamstraße, sondern war das Sendung mit der Maus?
Oh, weiß ich gerade gar nicht. Kann sein. Ist ja auch egal. Genau.
Egal.
Jetzt haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? Wie man halt das, wenn man das Gebiss falsch verschnallt hat oder so, dass die Pferde dann halt auch so Bärigkeitszeichen, sag ich mal, zeigen. Hast du noch ein paar andere Anzeichen, dass wir vielleicht auch merken, unser Pferd ist mit dem aktuellen Gebiss unzufrieden? Weil es kann ja auch zum Beispiel sein, dass ich das Gebiss zwar richtig verschnallt habe, mein Pferd aber sagt, keine Ahnung, Wassertrense finde ich blöd. Woran kann ich das vielleicht erkennen?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also viele Reiter definieren ein schlecht angenommenes Gebiss über Schwere in der Hand, wenn die Pferde sich auf das Gebiss rauflegen. Das wiederum ist in der Regel aber ein Ausbildungsthema. Also ganz pauschal und sehr grob gesagt, alles, was du an Schwere in der Hand fühlst, ist ein Problem im Hinterbein. Das hat mit dem Gebiss meistens nichts zu tun. Und wenn das Pferd bereit ist, sich aufs Gebiss draufzupacken vorne, dann macht das Gebiss in der Regel für das Pferd, für das jeweilige Tier so wenig Druck, dass es das auch kann und sich das auch traut, sich abzustützen auf deine Hand. Manchmal ist das einfach eine gute Sache. Manchmal. Nicht immer, manchmal. Da muss man wirklich mit seinem Trainer einfach auch nochmal besser hingucken. Das ist nicht so einfach und pauschal gesagt. In der Regel erkennt man ein Nicht-Annehmen des Gebisses an, die Hilfen kommen nicht durch. Also ich gebe eine Parade und es gibt entweder gar keine oder eine völlige Überreaktion. Das kann natürlich auch an dem Maß der Parade liegen, keine Frage, ne? Aber da muss man wirklich gut hingucken. Dann haben wir oft solche Sachen beim Angaloppieren, reißen die den Kopf hoch oder schlackern mit dem Kopf hin und her, also schleudern den Kopf ständig zur Seite und hoch und runter, obwohl keine Fliegen da sind. Oder wenn sie ständig die Zunge über das Gebiss rüberlegen, auch das hat viel auch mit der Handeinwirkung zu tun, kann aber auch an einem schlechten Gebiss liegen, also einem schlecht angepassten. oder einer schlechten Annahme des Gebisses, dann haben wir häufig ein Sperren, also ein Maulsperren, ein viel zu unruhig mit dem Maul arbeiten. Wenn das Pferd ständig gegen den Zügel gegenstößt, zum Beispiel, auch das kann ein Thema mit der Hand sein, aber das im Endeffekt ist es das gleiche, die gleiche Reaktion auf ein ähnliches Problem, als wenn die Hand zu stark ist. Na, dass man, also wenn man sich sicher ist, dass man wirklich vernünftige, feine Hilfen gegeben hat und von hinten nachgetrieben hat und das Hinterbein aktiv ist und so weiter, und das Pferd immer noch vorne im Maul einfach unruhig ist und einfach blöd reagiert, dann sollte man dringend, also ich glaube, es ist eigentlich jedem Reiter, der sein Pferd gut kennt, relativ klar, wo da die Probleme anzusiedeln sind, mit nicht annehmen. Man muss aber ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt ein schärferes Gebiss hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine doppelt gebrochene Trense habe, die relativ dünn ist und dann recht stark auf die Zunge einwirkt und das Pferd deshalb von jetzt auf gleich plötzlich leicht ist in der Hand und man das Gefühl hat, Mensch, das nimmt das Gebiss total toll an, weil es macht gar nichts mehr mit dem Maul, heißt das nicht unbedingt, dass es das Gebiss gut annimmt. Das kann auch das Thema sein, dass es sich einfach nicht mehr an die Hand rantraut, weil es einfach unangenehm wird. Also da muss man wirklich sehr genau hingucken. Das Thema ist groß, das Thema ist schwierig und es ist einfach viel zu wenig beachtet worden immer schon, behaupte ich. Also
Ja.
man guckt da viel zu wenig hin. Und man, wie gesagt, diese ewigen Narrative, ne, mit doppelt gebrochene Wassertrense, dick, ist immer noch das Beste und das Einfachste und da alle Pferde laufen und tralala. Das ist einfach nicht der Fall. Das, was erfahrungsgemäß für die Pferde am besten ist, wenn du Gebisse hast, die Druck ableiten. Das heißt, Schenkeltrensen zum Beispiel oder Dehringtrensen, wenn du die einseitig annimmst, hast du eine seitliche Führung von außen an der äußeren Lade. Das können die Pferde sehr viel einfacher annehmen, als wenn du immer nur Zug auf dem Kiefer hast, wie bei einer Wassertrense oder bei einer Olivenkopftrense zum Beispiel. Dann hast du einen wahnsinnig großen Vorteil der Bouchertrense, was ich vorhin schon gesagt habe, durch den Oberbaum der Bouchertrense liegt das Mundstück im Maul, hat es die Lage wie eine Stange, also von rechts nach links gerade. Das kann nicht nach unten durchhängen. Es wirkt aber ein wie eine Trense. Du hast eben nicht das Stangenproblem, dass es doppelseitig einwirkt, gleichzeitig beidseitig. Ne? Das heißt, wenn ich eine kurze Maulspalte habe mit doof angebrachten Hengstzähnen, bin ich immer mit der Bouchertrense besser dran. Wenn ich ein junges Pferd habe, nehme ich immer gerne eine Schenkeltrense, weil junge Pferde reißen den Kopf mal zur Seite. Weißt du, und jedem passiert das mal, ne? Du reitest und da springt eine Katze von der Seite auf die Bande. Natürlich springen die zur Seite, die Pferde, egal in welchem Alter. Also die Pferde, die es nicht mehr tun, die bewundere ich mich dann sehr. Aber in solchen Momenten kommst du nicht zum Hilfengeben, du kommst nicht dazu, schnell den Zügel nachzugeben, weil beide haben sich erschreckt. Wenn Menschen sich erschrecken, machen sie auch noch reflexartig die Hände fest. Das heißt, wenn du auch noch irgendwie ein ungeübter oder ungeschickter Reiter bist, passiert das sowieso immer, dass du dich irgendwo daran festhalten willst, was du in der Hand hast. Und mit dem Endergebnis, dass du dann Hilfen gibst oder Schmerzen zufügst, was du gar nicht möchtest. Und insofern eine Schenkeltrense bzw. eine Bouchertrense sind großartige Gebisse. D-Ring-Trensen, ich persönlich finde die grottenhässlich, sind aber super Gebisse. Das Ästhetik wieder dann die Frage für mich, ne? Aber viele finden die Schenkeltrense hässlich, finde ich gar nicht, ne? Aber das ist einfach, da muss man einfach hingucken. Es gibt ja Alternativen. Und man kann auch ein gut laufendes Pferd läuft auch wunderbar mit einer Olivenkopftrense. Also was eben immer schwierig ist und immer doof ist, eigentlich ist eine Wassertrense. Da tust du dir eigentlich nie einen Gefallen mit. Mag ich gar nicht. Macht keinen Sinn.
Ich glaube, damit haben wir quasi die nächste Frage schon mehr oder weniger beantwortet. Ich hätte dich jetzt nämlich gefragt, was so deiner Erfahrung nach die häufigsten Fehler bei der Gebisswahl sind. Aber die hatten wir jetzt ja eigentlich alle, ne? So dieser Mythos, dick
Ja,
ist immer gut, doppelt gebrochen ist immer gut, nach der
Da habe
Optik
ich
zu
aber
gehen.
eine
Aber
Sache
klar,
noch,
gerne.
was ganz, ganz weit verbreitet ist, ist ein zu breites Mundstück zu wählen. Ganz weit verbreitet. Das Thema kommt aus dieser Häufigkeit der Verwendung der Wassertrense. Die Wassertrense muss etwas größer sein, damit die durchlaufenden Ringe den Maulwinkel nicht so leicht verletzen können. Tut sie trotzdem, weil man nie mit den beiden Händen gleichmäßig einwirkt. Das können Menschen einfach nicht. Wir haben immer Händigkeiten, Rechts- oder Linkshänder. Also die Haupthand, bei Rechtshänder ist immer die rechte Hand stärker und bei Linkshänder ist immer die linke Hand stärker. Kannst du gar nichts gegen tun, das kriegst du nicht hin. Und wenn du das Mundstück zu breit wählst, bei festen Seitenteilen, nehmen wir zum Beispiel eine Schenkeltrense, was ich gerade gesagt habe, wenn du einseitig einwirkst, hast du die äußere seitliche Führung. Wenn du jetzt aber ein Mundstück einen Zentimeter rausstehen hast aus dem Maul, dann musst du immer diesen Zentimeter durch das Maul durch, bevor du diese äußere Wirkung bekommst. Das heißt, du hast immer diese Reibung auf der Zunge hin und her. ob du willst oder nicht, das passiert. Und auch das Pferd schiebt sich ja das Mundstück, auch wenn du die Zügel nicht annimmst, immer wieder hin und her. Und die Lage wird halt unruhiger, wenn es nicht anliegt. Und das, ich sehe das so, so häufig. Ich habe es gerade erst wieder gehabt. Eine Kundin hat ein Gebiss gekauft in 13,5, glaube ich, weil ihr Pferd hatte halt immer 13,5. Hat sich dann bei mir gemeldet, hat gesagt, hier, guck dir das mal an. Das liegt doch super. Und stand wirklich locker Zentimeter, anderthalb Zentimeter raus. Ich sagte, nee, du brauchst einen Zwölfer. Und sie hat gesagt, nein, er hat immer 13,5. Ich sagte, nein, du brauchst einen Zwölfer. Und habe ihr dann tatsächlich, weil es eine liebe Kollegin von mir ist, habe gesagt, hör zu, ich schicke dir einen Zwölfer von Sprenger. Du machst das da rein und schickst mir dann, reitest damit und dann sagst du mir, ob das besser war oder schlechter. Und Wunder, oh Wunder, sie hat das reingemacht, mir ein Foto geschickt, hat gesagt, das ist doch nicht dein Ernst, das passt einfach wie angegossen. Ich sage, ja, weil das andere einfach viel zu groß war. Und sie ist damit geritten und meinte, das ist mit, ihr Pferd ist halt mit der Trense, mit der 13,5er schon sehr gut gelaufen und mit der 12er nochmal 10-mal besser. Also, und das ist das gleiche Gebiss gewesen im Endeffekt, ne? Also, beziehungsweise ich hatte ihr vorher meine Trense, sie hat ja meine Trense gehabt, von Stimmen in 13,5. Ich habe ihr die von Sprenger in 12 geschickt. Die sind ein bisschen unterschiedlich. Die Sprenger ist einfach ein Tucken besser von der Verarbeitung. Von der Wirkung ist sie aber nicht groß unterschiedlich. Aber sie hat ein ganz, ganz, ganz empfindliches Stütchen und die hat da mega krass drauf reagiert, auf dieses bisschen besser Anliegen. So, und das ist einfach, auch das ist wichtig zu wissen. Wie gesagt, rechts und links am Maulwinkel anliegen. Im Zweifel bist du besser dran, wenn die zu eng anliegen, die Trensen, als wenn sie zu weit rausstehen. Auch das ist immer noch ein großes, großes Mythos-Thema.
Ja. Ja, kann man sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen vorstellen. Ich meine, Mund und Maul ist ja nochmal deutlich empfindlicher, aber wenn ich jetzt im Sport gut performen soll und ich habe Schuhe an, die mir nur mal zu groß sind,
Ist so,
ja, ich
genau.
kriege meine Joggingstrecke vielleicht hin, aber besser kriege ich sie hin, wenn die Schuhe halt nicht immer einen halben Meter
Ganz
an
genauso.
meinem Fuß hin und her
Absolut.
schlackern, ne?
Absolut, so ist das. Genauso.
Oh, ja. Ja, krass. Wir haben es jetzt immer schon so ein bisschen mit angesprochen, aber hast du vielleicht noch so ein paar wichtige Merksätze vielleicht auch, wie Material, Form, Stärke und so weiter und so fort eines Gebisses dann ja auch auf die Hilfengebung mit einwirken? Ne? Wie gesagt, so ein paar machen wir es jetzt schon gesagt, ne? Nussknacker-Effekt gibt es nicht bei der einfach gebrochenen Trense. Doppelt gebrochen drückt eher die Zunge fest. Aber wie gesagt, auch von der Dicke, ne, das haben wir auch gerade schon ein bisschen angesprochen, aber ich glaube, wir haben gerade nicht erklärt, warum es eben nicht so ist, dass dicke Gebisse immer gut sind fürs Pferd. Hast du da noch so ein paar
Genau,
Sachen?
also es ist also weder gute noch weder dicke noch dünne Gebisse sind pauschal gut. Man muss wirklich gut hingucken. Also wenn Gebisse mit zum Beispiel 16 mm angegeben sind, dann ist das direkt am Maulwinkel gemeint, also direkt der Übergang vom Mundstück zum Seitenteil, der wird gemessen. Und wenn man sich so ein Mundstück anguckt, dann ist das in den allermeisten Fällen wird das zum Bruch hin, also zur Gebissmitte hin dünner. Das heißt, da, wo der Unterkiefer lief, liegt nochmal, der ist zwischen 2 und 3 Zentimeter breit. Mehr ist dann der Unterkiefer nicht. Und das ist halt da, also wo der Unterkiefer auf den Oberkiefer kommt, das ist die Stelle, die interessant ist bei Dicke. Das Weichgewebe kann auch 22 mm ab. Das ist, sind wir heute nicht mehr gewohnt. Früher wurde das viel verwendet. Ich war tatsächlich gestern zufällig im Pferdemuseum in Verden und habe dort ganz, ganz uralte Bücher von 1500, schieß mich tot, Einsicht bekommen, netterweise. Und dort wo waren die Mundstücke, also ich würde jetzt mal schätzen, 25 mm, wenn nicht sogar noch mehr, also bis 30 mm, wo du heute sagen würdest, du hast doch völlig einen an der 12. Aber halt am Maulwinkel. Und zur Zunge hin wird das immer überall dünner. Also es ist bis heute so, dass es zur Zunge hin wird es dünn. Damit die Zunge Platz hat, damit der Unterkiefer Platz hat, dass die vernünftig darunter kauen können. Also kauen heißt ja nicht Zähne aufeinander, sondern dass die Zunge sich vor und zurück bewegen kann. Und man muss sich immer klar machen, dass wenn ich viel Fleisch am Maulwinkel habe, dann ist dick immer blöder. Wenn ich ganz wenig Fleisch am Maulwinkel habe, ist dünn immer blöder. Also ein dünner Maulwinkel kann dick besser, also dick im Sinne von 16, 18 mm besser vertragen als ein dünner Maulwinkel. Aber da kommt es dann auch unwahrscheinlich auf die Eigenbedürfnisse des Pferdes, des jeweiligen Pferdes drauf an. Weil es gibt Pferde, die mögen dicke, leichte Gebisse. Da bist du dann halt mit einem dickeren Titan oder mit einem dickeren Hohlgebiss besser dran. Oder es gibt Pferde, die dünne, schwere Gebisse gerne möchten. Das ist halt einfach nicht tragbar. Also das ist einfach, also das ist einfach, also beziehungsweise dünne, dicke Gebisse, dünne, schwere Gebisse, Gott, dünne, schwere Gebisse sind eben nicht hohl, sondern aus Vollmaterial. So, da muss man wirklich wahnsinnig hingucken. Was viel interessanter ist von der Dicke und Schwere ist die Zunge. Wenn die Zunge sehr dick ist, also wenn man das Maul aufmacht zur Seite und es quetscht schon so zwischen den Zähnen raus, das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass sie auch immer so ein bisschen aus dem Maul rausguckt zum Beispiel, ist bei manchen Pferden einfach so, dass sie einfach so viel Material an Zunge haben, dass das einfach gar nicht so richtig ins Maul reinpasst. Und es gibt aber Pferde, mein eigener zum Beispiel, der hat so eine dünne Zunge, also wirklich nur, also nicht mal einen Zentimeter dick, der rastet mehr oder weniger aus, wenn ich dem was Schweres ins Maul mache. Also der müsste dünn Titan, bitte, das ist ganz leicht und ganz, ganz wenig
Hauchzart.
bisschen. Hauchzart, genau. So, und dann kannst du halt auch hingehen und sagen, ja, dann machst du halt gebisslos, aber nee, bei gebisslos flippt er komplett aus, weil gebisslose Zäume dann wieder über Druck arbeiten. Und Druck kann er erst recht nicht vertragen. Also insofern muss man da wirklich sehr individuell hingucken. Und es ist nicht pauschal dünn gut oder pauschal dick gut. Es ist nicht pauschal einfach gebrochen gut, nicht pauschal doppelt gebrochen, nicht pauschal Stange. Wenn ich ein Problem habe, wie gesagt, dann ist einfach gebrochen, gerades Mundstück. Fixiertes Seitenteil, immer das Mittel der Wahl zum Probieren. Wenn das Pferd aber mit einer doppelt gebrochenen Wassertrense gut läuft, mach dir keine Büchse der Pandora auf, ne? Also dann reite dein Pferd damit halt einfach weiter. Wenn du kein Problem hast, mach dir kein Problem.
Ja, das ist vielleicht nochmal ein sehr guter Tipp. Nicht, dass jetzt alle ihre doppelt gebrochenen Gebisse aus den Spinden verbannen, wenn die Pferde damit aber seit 10 Jahren, sage ich mal,
Genau, wenn
gut
die damit happy
laufen.
sind, genau,
Genau,
dann
lasst
ist
es so.
alles fein. Genau.
Passt aber eigentlich auch ganz gut zur nächsten Frage. Wie oft sollte ich denn jetzt auch ein Gebiss kontrollieren und dann eventuell austauschen?
Kontrollieren so häufig, wie du dran denkst. Also ich mache es wirklich permanent, weil ich einfach so sehr drauf getrimmt bin, auf Gebisse zu schauen. Aber so einmal die Woche oder, weißt du, normalerweise machst du das ja sauber nach dem Reiten, ne?
Habe ich auch gerade
Machst einmal
gedacht,
kurz
genau.
unter dem Wasserhahn. Da kannst du auch einmal kurz einen Blick drauf werfen. Einmal rechts, links drehen. Das kostet dich weder Zeit noch Geld. Also, das kann man schon mal machen. Also, je häufiger du das machst, desto besser bist du dran. Und desto eher verhinderst du halt auch zu übersehen, dass sich Kanten bilden oder, wie gesagt, die Brüche, die schlagen aus, da bilden, also da muss man einfach mal anfassen und einfach mal selber den Finger so mit dem Finger dran rumdrehen und so mal und mal rüber reiben so und mal gucken, ob der, also weichere Materialien wie zum Beispiel Aurigarn ist ein relativ weiches Material oder Sensogarn von Sprenger oder auch Kaugarn von Busse. Das sind relativ weiche Materialien, weich im Sinne von mit hohem Kupferanteil und Kupfer ist einfach kein starkes Metall. Das kannst du bei, wissen wir alles, kann man einfach easy beasy zerbiegen. Und die schlagen natürlich leichter aus als Gebisse aus Titan zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, Titan kann ausschlagen. Man muss wirklich einfach hingucken. Je häufiger, desto besser. Und austauschen solltest du es wirklich spätestens dann, wenn du siehst, dass das Material einfach anfängt, zu viele Gebrauchsspuren zu zeigen oder wie gesagt, scharfe Kanten oder bei Sprenger auf dem Social Media Account, ich glaube, bei Instagram ist das zu sehen. Da haben die ein Video, wo sie das zeigen, wie die Gebisse dann ausschlagen und dass man, wo man darauf achten sollte. Also das ist tatsächlich nicht ungewöhnlich und tatsächlich auch erwartet, dass die Gebisse anfangen, richtig scharfkantig zu werden. Und dann muss man es natürlich unbedingt austauschen. Also einfach hingucken, hinfühlen. Es ist, je häufiger ich das benutze, je stärker ich in der Hand reite, oder sich das Pferd halt entsprechend drauflegt. Und je weicher das Material ist, da auch wieder, ne, wenn ich Kunststoffgebisse habe, dann kann ich einfach permanent das wechseln oder es einfach lassen. Also lassen ist zu benutzen, aber je häufiger man hinguckt, desto besser ist das auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Und das fand ich auch ganz gut, eben dieses, ne, wenn man es eh nach dem Reiten sauber macht, man hat es in der Hand, einmal drüber fühlen, unsere Fingerkuppen sind ja auch extrem empfindlich. Da
Absolut,
spürt man
ja.
das ja sofort, ob da
Ja.
irgendwo, ne, ich sag mal, manchmal hat man das ja so, dass man denkt, oh, da ist ein Kratzer drin, wenn man drüber geht, merkt man aber, das ist wirklich nur die absolute Oberfläche. Aber wenn ich halt merke, ne, es ist eine tiefere Rille oder so, genau, dann eventuell gucken, dass man, da kann man ja auch das gleiche Gebiss nochmal kaufen. Wenn das Pferd damit wunderbar gelaufen ist, brauche ich auch keine
Genau,
Experimente
absolut.
machen.
Genau,
Genau.
definitiv.
Du als Gebisskunde-Expertin, würde mich mal interessieren, was du zu diesem viel zitierten Satz sagen würdest, das Gebiss ist immer nur so scharf wie die Hand, die es benutzt.
Eine schöne Frage. Ja. Je stärker die Hand einwirkt, desto stärker wirkt das Gebiss. Das ist eine rein physikalische, sinnvolle, logische, einfache Rechnung. Nichtsdestotrotz, wenn ich zum Beispiel auf einer Schenkeltrense stark einwirke, ist das anders. Also wenn ich jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin wieder auf dem Weg zur Bundesstraße und möchte das nicht, weil es ist im Tiefgalopp, also im Tieffluggalopp, und ich kriege eine kleine Panikattacke und nehme die Zügel an und ich würde in so einem Moment dann den einseitigen Zügel natürlich annehmen, um den Kopf zur Seite zu bringen und ziehe zum Beispiel mit voller Kraft am linken Zügel. So, wie gesagt, das ist keine normale Einwirkung. Da müssen wir nicht drüber reden, sondern ich rede halt über solche
Ein
wirklich
Notfall.
dramatischen Notfallsituationen,
Ja.
genau. Ich ziehe am linken Zügel mit beiden Händen. Dann bringe ich dem Pferd durch die Schenkeltrense weniger leicht Verletzungen bei und habe auch noch eine Einwirkung, die effektiv funktionieren kann und dafür sorgen kann, dass das Pferd aufhört mit dem lebensgefährlichen Blödsinn, als wenn ich jetzt eine Wassertrense drauf habe und da kann ich nur beidseitig gleichzeitig einwirken nach hinten, damit ich eben das Gebiss nicht durchziehe. Und da kann ich halt nur auf den Unterkiefer, auf die Zunge einwirken und sorge dann dafür. Und das jetzt mal einfach so dahingestellt, das ist eine biomechanische Geschichte. Wenn ich beidseitig Zug auf den Zügel bringe, bringe ich Druck aufs Hinterbein und sorge dafür, dass das Pferd leichter, schneller laufen kann. Also wer Rennsport kennt, mehr Zug am Zügel ist schneller laufen. Gerade im Trabrennsport wird das so gemacht. Und das ist der Grund, ist der biomechanische Grund, dass Druck auf den Zügel das Hinterbein steif macht und damit mehr Druck nach vorne, weniger Tragfähigkeit möglich ist. Und tragen, wissen wir alle, ist Richtung Versammlung, ist langsamer. Schieben ist steifer, ist schneller werden. So, das heißt, mit der Wassertrense habe ich immer weniger Möglichkeiten einzuwirken, vernünftig, als mit anderen Trensen in solchen gefährlichen Situationen. Das gleiche habe ich mit der Olivenkopftrense, das ist nicht ganz so dramatisch, aber auch blöd. Wenn ich D-Ring zum Beispiel drauf habe und das Pferd reißt das Maul natürlich weit auf bei so einer Geschichte, kann ich auch ein Problem kriegen, wenn es dann so ein D-Ring im Maul drin habe. Sehr ungeile Situation. Da bin ich, wie gesagt, mit der Schenkeltrense am besten dran. Aber auch die Bouchée-Trense kann man da ins Maul reinziehen. Also es ist alles nicht so einfach, aber diese pauschale Aussage, dass eine starke Hand das Problem darstellt, ist nicht so grundsätzlich korrekt, aber auch nicht falsch. Ne? Also wenn ich ein Pferd so weit ausgebildet habe, dass ich einfach den Zügel nicht brauche, egal wofür. Der hängt einfach durch, der ist ganz, 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 ganz leicht, ganz fein. Im Westernreiten hat man das ja sehr häufig, dass man wirklich mit einem durchhängenden Zügel reitet. Auch wenn ich jetzt kein Fan des Westernreitens bin, das hat aber andere Gründe, ist es in dem Moment relativ egal, was ich da vorne drin habe, wenn ich den Zügel eh nicht benutze. Da muss ich halt eher gucken, kann das Pferd das auf der Zunge tragen, ohne dass ich einwirke? Schlägt es an die Zähne, wenn ich nicht einwirke? Ne? Und dann, wenn ich dann einen Draht da vorne drin habe und den nicht anfasse, schneide ich auch die Zunge durch. Keine Empfehlung natürlich, weil ich habe immer noch Situationen, ich kann vom Pferd fallen und den Zügel vergessen loszulassen, das ist immer blöd, und so weiter und so weiter. Ne? Also es ist schwierig, so eine pauschale Aussage zu treffen.
Ja, und selbst wenn ich runterfalle und den Zügel loslasse, dass der auf dem Hals bleibt, gibt ja Pferde, wenn die dann bocken, den Kopf schlagen, dann rutscht der Zügel
Ja.
trotzdem runter und dann
Genau.
hängen die da mit einem Vorderbein auf einmal in voller Wucht drin. Aber was ich halt auch bei der Aussage auch ein bisschen schwierig finde, es gibt ja auch tatsächlich Gebisse, gerade im Westernbereich, die so krasse Hebelwirkungen haben. Da habe ich auch schon Videos gesehen, da hing der Zügel durch und der Reiter hat wirklich die Hand nur angehoben. Der Zügel hing immer noch durch. Aber durch dieses Handanheben ist durch das Gewicht quasi vom Zügel anscheinend so viel Druck an diesem Hebelgebiss angekommen, dass das Pferd komplett das Maul aufgesperrt hat. Komplett. Und es war halt nicht dieses, ne, ich reiß bis hinten, sondern der hat die Hand leicht angehoben. Und Maul sperrangelweit offen auf einmal.
Ja, das liegt aber nicht an der Hebelwirkung. Das liegt nicht an der Hebelwirkung, das liegt an dem Mundstück.
Oder
Wenn du
das, da bin
dir
ich nicht Expertin genug, genau, aber da.
Genau, also da, wenn du zum Beispiel ein Cathedral Bit, also ein Kathedralengebiss oder ein Correction Bit oder ein Spade Bit oder so da drin hast, was halt gerne getan wird, dann hast du einen so großen, nenn es mal Zungenbogen, das ist es nicht, aber es ist ein großer Bogen, der bis teilweise hoch zum Rachen im Pferdemaul drin liegt. Und wenn du dann halt den O Hebel unten ganz minimal anfasst, dann dreht sich das Mundstück mit diesem Cathedral dann Richtung Gaumen. Und wenn sie das
Ah,
Maul
okay.
nicht öffnen, dann brichst du denen an der Stelle potenziell auch den Gaumen.
Ja, und da ist für mich dann dieser Satz spätestens vorbei, weil, wie gesagt, ne, die Hand war da ganz weich, aber
Genau, also das
das
ist einfach,
Gebiss
wie
halt
gesagt,
nicht.
also genau, also wenn das Gebiss so richtig, richtig fies ist, ist das, also das sind halt aber Gebisse, die gehören für mich nicht
Ja,
ins
natürlich,
Herz so.
kommt auch
Und
noch
das ist
dazu,
einfach,
ja.
im Altkalifornischen nutzt man das gerne, da ist es einfach so ein Level, was man erreichen möchte, ein Pferd so weit auszubilden, dass es halt mit solchen Gebissen trotzdem läuft. Und wenn du das dann durchliest, was da steht, da schlackern dir so ein bisschen die Ohren. Da heißt es dann, das darfst du nicht in unausgebildete Pferde reinmachen, weil die können den Druck nicht aushalten. Und das macht hier Druck und da Druck und hier Druck und das Druck. Aber es ist halt Level 5 so oder Level 6 Gebiss irgendwie so. Das ist so das, was du dann da so erreichen möchtest. Und wie gesagt, diese Pauschaldenke finde ich halt schon schwierig. Aber es ist das Gleiche im Dressursport, dass du einfach nicht ohne Kandare irgendwelche hohen Dressurlektionen reiten können sollst, wo du sagst, ich denke, die Ausbildung sorgt dafür, dass ich das nicht mehr brauche. Und wie gesagt, in dem Bereich ist es dann so, dass das Pferd lernt, Druck immer mehr auszuhalten, wo ich auch sage, ja, bin ich nicht dabei. Also ich kann mein Pferd mit meiner Trense in jeder hohen Lektion reiten, bis in die Levade rein. Also du kannst die mit einer einfachen Trense in jede Lektion reiten. Und das sind halt einfach keine Ausbildungsgebisse. Das sind Gebisse, die verfeinern sollen, aber da habe ich ein bisschen so mein Tun mit. Aber ne, wie du schon sagst, also wenn ich dann so ein fieses Hebelgebiss da drin habe, wie gesagt, das in den Gaumen drückt, aber das, wie gesagt, dafür muss man diese Gebisse kennen. Das führt hier leider ein bisschen zu weit, aber ich bin da völlig bei dir. Das sieht alles ganz easy und fein aus, aber wenn du weißt, was da in den Mäulern drin steckt, da wird dir ganz schlecht, wenn du siehst. Also, und wenn du dann so ein Reining siehst, wo sie dann so einen schicken Sliding Stop machen und dann doch einmal, nur einmal ganz kurz, so zack, am Zügel hochreißen. Ich habe da schon, wenn du dann in die Mäuler reinguckst, das wird ja egal. Aber das hast du, wie gesagt, das hast du in jedem Sport. Also ich bin immer so ein bisschen am besseren Sport bashen, weil diese Level, die man da erreichen möchte, wie gesagt, für mich, da kriege ich richtig Bauchschmerzen als Gebisskunde-Expertin und habe mich auch schon richtig mit den Leuten angelegt. Und auch wenn bei dir Zuhörer sind, die das jetzt hören, die schreiben, also ihr dürft mich alle haten und alle schreibt mir gerne, ist gar kein Problem. Wir können uns gerne hier mal zusammensetzen ans Pferd. Ich zeige euch das dann gerne, wenn ihr möchtet. Aber das gibt es auch in allen anderen Sparten. Also was im Springsport
Das,
verwendet wird,
ja, wollte
im
ich auch gerade sagen.
Vielseitigkeitssport, im Fahrsport, also boah, das ist völlig egal. Also gutes oder schlechtes Reiten ist nicht reitweisenabhängig. Das ist einfach die Person abhängig. Und natürlich auch die Zügelführung und die Hand und so. Ne, ich kann halt mit einem Spade-Bit, wenn ich das nicht anfasse, brauche ich es halt auch nicht, aber dann passiert da auch nicht viel. Und wie gesagt, ich habe immer, ne, rede halt gerne so in Extremen, wenn ich einen Draht in das Pferdemaul reinmache und den nicht anfasse, ist da halt ein Draht im Maul, das ist nicht geil, aber jetzt auch kein Drama. Wenn ich das dann aber anfasse, ist es halt einfach scheiße. So, und ich habe beim Reiten, auch bei dem ausgebildeten Pferd, gibt es Situationen, die sind schwierig. Und sei es jetzt so richtig dumm gedacht, ich bin am Ausreiten. Und mein Vordermann nimmt einen Ast zur Seite, weil er da sonst gegengeritten wird, lässt den einfach los. Ist uns allen schon passiert und zack, habe ich das in der Fresse, fall nach hinten rüber, weil ich nicht aufgepasst habe, vergesse die Zügel loszunehmen und habe da halt einen Draht vorne drin und dann ist die Zunge eben doch ab. So, also, ne, also es sollte schon was Anständiges sein und optimalerweise ein Gebiss, was eben nicht Druck macht, sondern Druck ableitet.
Weil da ist ja auch wieder so dieser Satz, also nur weil es möglich ist, muss man es ja nicht machen.
Ja,
Das ist ja,
genau.
also nur weil ich
Das
mein
ist,
Pferd
ja.
theoretisch am durchhängenden Zügel mit einem Draht im Mund reiten kann, muss ich es doch nicht tun. Ich kann ein ganz normales
Genau.
Gebiss reintun, so,
Es ist
ne?
so.
Wo
Es ist so,
potenziell
genau.
nichts Schlimmes passiert. Naja.
Genau.
Okay, jetzt haben wir schon über ganz krasse Abstrusitäten, Absurditäten gesprochen. Ich würde jetzt mal behaupten, bestimmt 90% der Leute, die hier diesen Podcast hören oder sogar eher noch mehr, kennen solche Sachen gar nicht, weil ich sag mal,
Das
wenn
ist
man
auch
jetzt ja auch
gut
mal in
so.
die, genau, wenn man jetzt mal in die Durchschnittssattelkammer guckt, dann hängen da ja nicht solche Folterwerkzeuge drin, die
Leider
Durchschnittssattelkammer.
doch viel, wenn man durch Sattelkammern geht. Puh, musst du mal genauer hingucken, da wird
Okay, da bin ich
dir.
vielleicht ein bisschen verwöhnt, weil bei uns hängen
Das ist
hauptsächlich
gut.
Wasser- und Schenkeldrinsen drin.
Sehr
Da,
gut.
oder aber
Sehr
halt D-Dring
sympathisch.
oder so, genau. Das war für mich jetzt so die. Aber wir sind auch ein kleiner Stall mit, ich glaube, 8 Leuten oder so. Also da ist jetzt auch nicht so viel
Sehr schön.
Potenzial, dass
Dann
da
verlass
was.
deine Bubble nicht. Nicht
Nein.
rausgehen.
Nein, nein.
Nicht ins Rabbit Hole runterspringen. Es ist nicht schön hier unten, glaub mir.
Nein, aber ich sage auch mal, ich sag mal, meine SchülerInnen, da habe ich eigentlich nie was. Also die reiten eigentlich alle auf Trense. auf normaler Trense, eben Wassertrense oder Schenkeltrense oder ne, aber da ist jetzt nichts Wildes drin. Deswegen, wenn wir jetzt halt eben mal nicht in diese ganz krassen Absurditäten gehen, hast du denn trotzdem No-Gos, wo du einfach sagst, also jetzt zum Beispiel Plastik oder so, das hatten wir ja schon besprochen, ne, wo du sagst, lass da bitte die Finger von, auch wenn wir halt jetzt nicht in so krasse Geschichten gehen. Und hast du vielleicht auch, wie gesagt, so ein, zwei Sachen. Ich weiß, pauschal kann man schlecht irgendwas sagen, weil wir ja schon, ich glaube, das ist heute in dem Podcast auch sehr deutlich geworden. Es kommt auch immer aufs individuelle Pferd drauf an. Aber hast du so grob ein paar Sachen, die du halt empfehlen kannst, dass damit vielleicht nicht alle, aber zumindest relativ viele Pferde gut klarkommen?
Ich bleibe bei meiner Aussage, einfach gebrochen, gerades Mundstück, festes Seitenteil. Super simpel. Und es
Wunderbar.
gibt, davon gibt es so viele Varianten. Was ich überhaupt nicht empfehlen kann, habe ich aber auch schon gesagt, sind anatomisch geformte Mundstücke, Zungenfreiheit, jede Form von Hebel, gerade wenn ich ungeübter Reiter bin, hast du damit nichts bitte zu tun. Wenn du beim Ausreiten zum Beispiel sagst, ja, da mache ich das Pendant drauf, damit ich es besser halten kann, ja, dann lass dich besser ausbilden und dein Pferd, das macht keinen Sinn. Das ist absoluter Blödsinn. Macht das nicht. Also, wie gesagt, es ist relativ einfach. Ja, wie gesagt, also es bleibt bei dieser pauschalen Aussage. Junge Pferde, bitte Schenkeltrense. Pferde mit einer kurzen Maulspalte, Bouschettrense. Da bist du immer gut mit dran, ne? Und Wassertrensen, wie gesagt, empfehle ich grundsätzlich nicht. Wer damit gut läuft, alles fein. Von der Dicke 14 bis 16 Millimeter, da kommen eigentlich alle Pferde gut mit aus. Und bei der Anpassung muss man wirklich einfach hinschauen, dass man ins Maul reinguckt, ne? Und für jeden Trainer, für jeden Zahnarzt, für jeden Physio, weiß ich nicht was, empfehle ich wirklich, macht die Ausbildung mit, lasst euch das alles zeigen, lasst euch das genauer erklären. Es ist einfach, es gibt tatsächlich nicht viele Ausbildungen in dieser Richtung, aber es gibt ganz viele, die einfach diese typischen Narrative weiter verbreiten. Bei meiner Ausbildung, wir treffen uns zweimal in dieser Ausbildung hier live übers Wochenende und da zeige ich das alles am Pferd. Und wenn ihr bei einem anderen Trainer irgendwo seid oder bei irgendjemandem, der euch ausbildet in Richtung Gebisskunde, dann geht mit diesem Gebiss ans Pferd und lasst euch das zeigen. Dinge, die nicht korrekt sind, kann man nicht zeigen. Wie zum Beispiel die dumme Idee, dass die Bouschettrense eine Hebelwirkung hätte, die kannst du am Pferd nicht herstellen, weil es die nicht gibt. Du kannst halt auch die gut passende, doppelt gebrochene Wassertrense, kannst du so viel ins Pferd reinlegen. Das Pferd wird damit immer zappeliger sein als mit einem festen Seitenteil. Also es lässt sich, und wie gesagt, diese blau werdende Zunge, müsst ihr euch, also wer auch immer doppelt gebrochen reitet, tut euch das mal einfach mal an. Einfach Pferd auftrensen und ganz weich und vorsichtig von der Seite reingucken. Das Pferd darf dabei nicht kauen. Dann kann man sich das ganz in Ruhe beobachten. Wird die Zunge beim Nicht-Annehmen der Zügel nicht blau, dann passt die doppelt gebrochene Trense besser. Aber in den meisten Fällen tatsächlich wird sie blau.
Da haben wir dann doch auf jeden Fall alle nochmal wieder was gelernt. Jetzt haben wir ja schon über die Schenkeltrense und über die Bouschettrense ganz viel gesprochen. Wir haben noch gar nicht so viel über die Stehenschenkeltrense gesprochen. Von daher, erklär uns doch bitte einmal noch in vielleicht ein, zwei Minuten, was denn deine Trense so besonders macht, warum du die entwickelt hast oder wie sie funktioniert vor allem auch.
Wieder erwartet ist das eine Kombination aus der Wirkweise der Bouschettrense und der Schenkeltrense, weil das einfach für mich die beiden besten Gebisse sind und die nettesten Gebisse, die ein Pferd einfach so im Maul haben kann. Weil bei der Bouschettrense, wie schon erwähnt, liegt das Mundstück sehr ruhig und gerade im Maul und die Schenkeltrense leitet den Druck nach außen ab. Und ich habe bei meiner Trense beide Wirkweisen so kombiniert, dass das Mundstück ruhig im Maul liegt und wir trotzdem außen diese Schenkelwirkung haben. Dazu lasse ich das von zwei Herstellern produzieren, also Stübben und Sprenger produzieren das. Bei der Variante von Sprenger ist es auch noch so, dass dort das Tornado-Mundstück verwendet wird, wo der Bruch in der Mitte flach auf der Zunge aufliegt. Das ist
Ah,
bei den
schön.
meisten Gebissen halt auch nicht so. Normalerweise hast du so 90-Grad-Drehung in dem Bruch und du hast immer so einen kleinen Druckpunkt auf der Zunge. Das finden die meisten Pferde überhaupt nicht schlimm, aber Sprenger hat das da wirklich durch das Tornado-Mundstück hingekriegt, dass das immer gerade liegt und einfach gebrochene Trensen haben immer ein längeres und ein kürzeres Seitenteil von der Bauart her, wenn du 90 Grad Bruch hast. Das ist nicht so schlimm, wie gesagt, weil wir sowieso eine starke und eine schwache Hand haben. Die Idee, dass das ein Problem für das Pferd ist, ist einfach Blödsinn. Aber auch da hat Sprenger dafür gesorgt, dass in dem Tornado-Mundstück sind beide Seitenteile gleich lang. Bei sehr
Cool.
empfindlichen Pferden kann das Vorteil bringen. So, das ist, wer bei mir in den Shop kommt, guckt, im Classic Horse Shop findet ihr natürlich die Möglichkeit, das auch kaufen zu können. Da werdet ihr sehen, dass die Sprenger-Variante dreimal so teuer ist wie die, oder fast dreimal so teuer wie die Stimmen-Variante. Das liegt aber daran, wie gesagt, dass sie einfach im Einkauf entsprechend auch deutlich günstiger ist von Stimmen und durch die deutsche Produktion, was ich vorhin erzählt habe, einfach so teuer wird und sie hat einfach ihre Vorteile. Also definitiv, sie ist einfach die bessere Variante. Ich kann aber auch verstehen, also wie gesagt, die Stimmenvariante funktioniert absolut genauso gut. Aber bei sehr dünnen Zungen, bei sehr empfindlichen Pferden ist Sprenger absolut die bessere Wahl. Wie gesagt, von der Wirkung her, was ich schon sagte, Druckableitung in jede Richtung. Wir haben wenig Druck auf der Zunge, wenig Druck auf den Unterkiefer. Und die meisten Pferde, also die gibt es jetzt seit 2019,
Cool, so lange
glaube
schon.
ich. Ja, schon ziemlich lange, erstaunlicherweise tatsächlich. Und sie wird von ungefähr 95 bis 98% der Pferde sehr gut angenommen. Also der Worst Case ist meistens, dass es genauso gut läuft damit wie mit einer anderen Trense. Die meisten laufen damit aber tatsächlich besser, weil es eben eine der wenigen Trense ist, die Druck ableitet und dazu eben so ruhig im Maul liegt. Und wie gesagt, die Pferde nehmen das sehr, sehr gut an. Ich bin damit absolut zufrieden und möchte das überhaupt nicht auch nur ansatzweise verändern. Und die ist tatsächlich sehr, sehr beliebt und ich bin sehr, sehr häufig ausverkauft. So wie jetzt auch. Also jetzt im Oktober kommt die neue Ware. Es gibt schon sehr viele Vorbestellungen. Also wer noch irgendwie etwas haben möchte, sollte schnell bestellen, um aus der Oktoberbestellung jetzt auch was zu bekommen. Die nächste Bestellung danach kriege ich irgendwann im Mai nächstes Jahr.
Ach, krass.
Und es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen auch mal lange drauf warten müssen, sie zu bekommen, weil sie eben so begehrt ist und so. Sie ist nur bei mir zu bekommen, gibt die nirgendwo anders. Also manchmal findet man sie bei eBay Kleinanzeigen, da kann man auch mal gucken, ab und zu werden die weiterverkauft, aber tatsächlich nicht zu häufig. Durch den Preis habe ich von Sprenger eher mal etwas da als von Stimmen und von Sprenger auch nochmal ganz kurz der Unterschied. Also bei Stimmen ist ab 12,5, also ich habe von Sprenger nur, Entschuldigung bitte, von Stimmen nur halbe Größen. Und ab 12,5 sind die 16 mm groß. Und bei Sprenger sind alle Größen 14 mm. Also
Ah,
wer
okay.
eine ganze Größe und etwas Dünneres braucht, ist bei Sprenger auch besser angelegt.
Was eigentlich ganz praktisch, dass man sich da auch so ein bisschen das passend zu seinem Pferd dann auch da
Genau.
rausgucken kann, welche
Genau,
Marke man quasi nimmt.
gibt viele Varianten, genau. Es ist beides nickelfreie Mundstücke. Wie gesagt, ansonsten tun die sich, also der Unterschied ist nicht so mega krass in der Wirkung, halt nur, wenn du wirklich ein sehr empfindliches Pferd hast. Und wenn du halt, wie gesagt, ein Sensogarn-Mundstück haben willst, das ist ja einfach, es gibt ja einfach so Sprenger-Fans zu Recht, dann bist du mit Sprenger besser dran.
Ja, sehr schön. Das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Also wer jetzt sagt, er möchte sich da quasi auf die Warteliste, kann man ja schon fast sagen, für so ein Gebiss
Das,
setzen
ja,
lassen.
sozusagen, genau.
Genau, das packen wir hier natürlich alles mit rein. Sehr schön. Hast du sonst noch irgendeine Sache, die du zum Thema Gebisse noch loswerden möchtest?
Mir ist immer wichtig, dass man sich nicht einfach irgendwas erzählen lässt, sondern ich wünsche mir, dass die Leute immer hingucken. Sei es nun Sättel oder Trensen oder also Gebisse, Training, Sporen, was auch immer. Guckt auf eure Pferde, guckt hin, lasst euch das nicht einfach so erzählen. Nur weil es XY gesagt hat, ist es noch lange nicht richtig. Und es gilt auch dafür, dass nur weil ich das gesagt habe, ist es auch noch lange nicht richtig. Guckt einfach hin, lasst es euch von euren Pferden sagen. Also ich möchte immer, dass man weiter denkt als von der Wand bis zur Tapete. Dann würde man das im Reitsport den Pferden vielfach leichter machen
Sehr schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort zum Thema
können.
Gebisskunde. Ich habe noch drei Fragen für dich, die ich jedem Gast, jeder Gästin am Ende stelle. Die habe ich dir extra vorher nicht mitgeschickt.
Aha.
Genau, damit die schön spontan kommen. Kann ich dir die stellen?
Absolut. Hau raus.
Wunderbar. Und zwar die erste. Welches ist dein liebstes Zitat zum Thema Pferde?
Die Hand des Pferdes, des Reiters gehört dem Pferde.
Sehr
Das ist
schön.
einer meiner Lieblingszitate und gerade als Gebisskunde-Experte natürlich genau meine Schiene. Wenn du mit diesem Gedanken reitest, also sagst, okay, meine Hand ist nicht für mich. Ich habe hier nicht Kontrolle über das Pferd, sondern das Pferd darf mit meiner Hand tun. Ich stelle meinem Pferd meine Hand zur Verfügung, damit es sich anlehnen darf, damit es sich biegen darf, damit es kauen darf. Wenn man das im Kopf hat, finde ich das einfach sehr viel logischer und einfacher, damit zu arbeiten.
Ja, passt auch wirklich wie die Faust aufs Auge. zum heutigen Thema.
Ja.
Sehr schön. Die zweite Frage, wenn du ein Pferd wärst, was für eins wärst du?
Gute Frage. Was wäre ich für ein Pferd? Ich glaube, ein Shetland-Pony. So ein richtig freches, dickes, unmögliches, durch die Zäune brechendes Shetland-Pony mit viel Zottelhahn hier. Du siehst mich ja, ich habe hier so einen Zottelhahn.
Das passt doch auch wunderbar. Sehr schön. Und die letzte Frage für heute. Getreu zu meinem Unternehmensnamen Huf und Herz im Takt. Was bedeutet denn für dich die Verbundenheit mit dem Pferd?
Gute Frage. Was bedeutet die Verbundenheit mit dem Pferd? Für mich ist das, weißt du, wenn ich zu meinen Pferden fahre und die sind auf der Wiese und ich rufe und die kommen angaloppiert alle. Das ist für mich. Und oder ich stehe einfach nur da und sie kommen alle und sagen: Frauchen, kannst du mich mal hier kratzen? Und oh, ich möchte hier so stehen und bei dir schlafen. Und oder ich habe zu meinem letztes Jahr zu meinem Geburtstag ein Picknick mit meiner besten Freundin auf meiner Weide gemacht. Und dann kommt mein Pferd, eines meiner Pferde, und legt sich einfach daneben und schläft einfach. Und
Schön.
das ist verbunden. Das liebe ich sehr, ja.
Ja, diese kleinen Momente im Alltag,
Genau,
ne? Die machen es
genau.
halt aus.
Absolut.
Sehr schön. Prima. Dann würde ich sagen, ganz lieben Dank, Ilka, dass du heute da
Sehr
warst.
gerne.
Und
Danke, dass ich da sein durfte.
immer wieder gerne. Wir können ja noch mal eine weitere Folge zu Spezialgebissen oder sonst was irgendwie machen.
Gerne, klar.
Dass wir die Leute aufklären, was sie auf gar keinen Fall kaufen dürfen. Auch wenn wir das heute ja auch schon recht gut gemacht haben. Prima, ja, genau. Dann, wie gesagt, wir packen alles in die Shownotes. Also, wenn ihr mit Ilka zusammenarbeiten möchtet, sei es jetzt unterrichtstechnisch oder im Rahmen der Gebisskundeausbildung oder wenn ihr ein Gebiss von ihr kaufen wollt, dann packen wir euch das da alles rein. Und dann würde ich sagen, ja, nochmal vielen lieben Dank und tschüss, Ilka. Mach's gut.
Dankeschön, tschüss.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse mir gern eine positive Bewertung oder teile die Folge zum Beispiel in deiner Stallgemeinschaft. Für Feedback oder Themenwünsche schreibe mir einen Kommentar oder sende mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findest du mich unter Huf und Herz im Takt. Schau für alle Links auch einfach in die Shownotes. Folge dem Huf und Herz im Takt Podcast und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal!